der Nachhaltig-Kritisch-Podcast mit Ann-Sophie Henne und Robin Jüngling.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Nachhaltig-Kritisch-Podcasts. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ihr uns schon folgt. Vielleicht einige schon seit 2019. Da haben wir nämlich unseren Instagram-Kanal gegründet. Nicht, weil wir damals irgendwie auf dem Gebiet schon krass Bescheid wussten und uns überlegt haben, wir müssen unser Wissen noch unbedingt bei Instagram irgendwie unterbringen, sondern es war eher so, dass wir eigentlich das Wissen haben wollten und es eigentlich bei Instagram niemanden gab, der das dort anbietet. Und deswegen haben wir das einfach gemacht und hatten da auch, sage ich mal, eine Reise oder einen Prozess, was man sehr gut an unseren Inhalten und Beiträgen auch sieht. Am Anfang ging es um, ich sag mal, lockerere Themen, Bambusbecherkritik und Soja-Patty-Vergleich. Und heute sind das eher die großen Themen wie auch Systemkritik oder Klimagerechtigkeit.
Ja, stimmt. Und ich glaube, beim Klimajournalismus ist es wirklich so, man kann es an fast jedem Klimajournalisten, jeder Klimajournalistin sehen. Jeder durchlebt, glaube ich, so eine eigene kleine Reise mit Höhen und Tiefen und vielen neuen und auch schmerzhaften Erkenntnissen. Und genau um diese Reise geht es eigentlich auch heute in unserer Folge. Wir sprechen darüber mit unserer heutigen Gästin, die in ihrer Zeit als Klimajournalistin schon wirklich sehr viel bewegt hat. Und wen wir da heute da haben dürfen, erfahrt ihr jetzt. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist freie Journalistin, Trainerin und Speakerin. In der Vergangenheit hat sie als Redaktionsleiterin, Textchefin und Beraterin unter anderem für den Tagesspiegel, Zeit Online, Funk und den SWR gearbeitet. Sie hat 2017 das feministische Frauenmagazin FMAC mitgegründet und 4 Jahre später das Netzwerk Klimajournalismus. Ganz frisch veröffentlicht hat sie 2022 das Buch Klartext Klima. In der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde sie 2020, als sie in einem offenen Brief an andere Medienschaffende geschrieben hat: JournalistInnen, nehmt die Klimakrise endlich ernst. Seitdem hat sich in der Berichterstattung viel getan, aber reicht das aus? Durch welchen Prozess ging unsere Gesprächspartnerin als Journalistin und Mensch, als ihr bewusst wurde, wie akut die Klimakatastrophe wirklich für uns ist? Und was sollten wir alle über das Thema wissen? Darüber sprechen wir heute mit Sarah Schurmann. Herzlich willkommen, Sarah. So schön, dass du heute da bist. Wir haben dich gerade im Intro schon kurz vorgestellt. Also alle wissen schon, wer du bist und was du schon alles gemacht hast. Deshalb lass uns gern gleich mal inhaltlich starten. Was war der Moment, an dem dir wirklich bewusst geworden ist, wie sehr sich die Klimakatastrophe auch auf unser Leben auswirken wird?
Das ist noch gar nicht so lange her bei mir. Das war im Sommer 2020. Und das war vielleicht jetzt nicht so der super eine Moment, sondern im Nachhinein sind es eher wahrscheinlich sowas wie 3 Wochen gewesen, wo einige Sachen zusammenkamen, die dazu geführt haben, dass ich das irgendwie ja, mir bewusst machen konnte. Und der Anlass war aber damals die öffentliche Diskussion darüber, dass die EU ein Finanzpaket auf den Weg gebracht hat, um so praktisch aus der Corona-Krise heraus die Wirtschaft zu stabilisieren. Und damals gab es halt aus Klimakreisen die Forderung, 100% dieser Gelder in die grüne Transformation zu stecken, um halt das, was wir ja einfach wissen, was wir tun müssen, IPCC-mäßig und so weiter und so fort, und zwar die Emissionen in diesem Jahrzehnt massiv zu reduzieren, halt hinkriegen können. Und dann wurde dieses Paket verabschiedet und die Berichterstattung darüber war so, ja, historisch einmalig. Als EU nehmen wir zum ersten Mal zusammen Schulden auf, ganz toll. Und naja, ein bisschen schade, dass die Klimagelder zusammengestrichen wurden, sind jetzt irgendwie nur noch 30%, aber immerhin, ne? Und ich war ziemlich entsetzt, weil ich dachte, okay, es ist ja relativ offensichtlich, dass wenn wir jetzt praktisch in den nächsten 7 Jahren, über diesen Zeitraum sollten die Gelder ausgezahlt werden, so viel Geld in klassische Wirtschaftsförderung stecken und nicht halt gezielt in diese Transformation, dass das dann ziemlich schwierig wird, unsere Emissionsziele und Klimaziele einzuhalten und damit unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Und das war irgendwie für mich der Moment, in dem mir klar wurde, ach, wir probieren das gerade ja gar nicht wirklich ernsthaft. Und mir war natürlich irgendwie immer klar, dass die Klimapolitik nicht ausreicht und dass das Handeln nicht ausreicht und dass wir irgendwie schneller werden müssen und dass wir mehr machen müssen. Aber mir war wirklich nicht klar, wie weit wir eigentlich von dem Nötigen entfernt sind. Und das, genau, das wurde mir in dem Moment irgendwie klarer. Und was mir in dem Moment auch klar wurde, war, dass wir diese Diskrepanz halt im Journalismus gar nicht ausreichend abbilden. Und das hat mich halt irgendwie total geschockt, weil ich zu dem Zeitpunkt seit 10 Jahren Journalistin war und da einfach ein sehr großes Vertrauen auch in ja, die Pluralität des Journalismus, der Medien hatte und irgendwie mir gar nicht vorstellen konnte, dass wir sowas Wichtiges irgendwie ausblenden.
Du schreibst auch immer wieder in deinem Buch, und das kann ich so gut nachvollziehen, ne? Wenn es wirklich so, du hast immer gedacht, wenn es wirklich so akut wäre, dann würde doch jemand Alarm schlagen, dann würde die Politik ernsthaft was machen, dann würden auch die Medien anders berichten. Wie kommt es deiner Meinung nach, dass es so lange nicht passiert ist und auch jetzt noch zu wenig passiert?
Ja, das ist tatsächlich irgendwie so die Frage, mit der ich mich jetzt die letzten mittlerweile fast irgendwie 2,5 Jahre beschäftigt habe. Und die Antwort darauf ist natürlich ein bisschen komplexer. Es gibt halt nicht irgendwie den einen Grund. Was mir ziemlich schnell klar war, ist, dass Psychologie tatsächlich eine ziemlich große Rolle spielt und dass es einfach so ganz unterschiedliche psychologische Abwehrmechanismen gibt, die dafür sorgen, dass wir diese Fakten, die ja auch doch immer wieder auch berichtet werden, so von uns weghalten und dafür sorgen, dass ja, wir die nicht so sehr mit unserem eigenen Leben in Verbindung bringen. Und dadurch haben wir als Individuen, aber auch als Gesellschaft so eine vermeintliche Distanz zu der Klimakatastrophe und machen uns nicht so richtig klar, dass das mit unserem Leben zu tun hat. Und dadurch schalten wir halt auch nicht in diesen Emergency Mode, der nötig wäre, weil wir uns halt einfach in der Notfallsituation befinden. Psychologie ist aber praktisch nicht das Einzige, sondern es kommen halt unterschiedliche Dinge noch dazu. Ein Grund, der das, glaube ich, auch erst möglich macht, dass wir das so stark verdrängen, sind tatsächlich Lobby-Narrative. Das ist auch was mir überhaupt nicht bewusst war, dass das so wirkmächtig ist. Also auch heute, wenn ich Leuten davon erzähle, kommt dann oft, ja, also in den USA ist das natürlich ein Problem und da wissen wir das ja, aber hier ist es ja nicht ganz so schlimm. Und es gibt praktisch gar kein Bewusstsein dafür, wie wirkmächtig Lobby-Narrative auch hier sind im öffentlichen Diskurs und dass sie tatsächlich sich überall durch den politischen Diskurs auch ziehen und auch medial reproduziert werden und nicht eingeordnet werden. Und da sind wir dann auch bei einem dritten Faktor, den ich sehe. Und das ist, wie gesagt, die mediale Abbildung der Klimakrise, weil wir auch da irgendwie viele Formulierungen verwenden, nicht nur im Journalismus, sogar im Aktivismus, die einfach das Problem abstrakt halten und irgendwie von uns wegdrehen. Also heute Morgen habe ich gerade wieder was gelesen, wo ein Medium schrieb von wegen, ja, okay, Extinction Rebellion hätte sich jetzt auf die Straße geklebt, um das Klima zu retten. Und das ist einfach so ein Framing, was so tut, als hätte das Klima gar nichts mit uns zu tun. Dabei geht es halt darum, unsere Lebensgrundlagen zu retten und zu bewahren.
Und was sagst du, was sind so die Fakten über die Klimakrise, die eigentlich jeder, der diesen Podcast hört oder auch nicht hört, also eigentlich jede Person kennen sollte, unbedingt?
Auch mit der Frage habe ich mich ziemlich intensiv beschäftigt, weil ich halt finde, dass wir eigentlich gesellschaftlich aneinander vorbeireden. Und wenn man das Ausmaß der Krise einmal verstanden hat, bin ich der Meinung, werden wir gar nicht so unterschiedliche Meinungen dazu haben, was man in so einer akuten Krise eigentlich tun muss und was jetzt wirklich angemessene Maßnahmen sind. Und die wesentlichen 3 Sachen, die man kennen sollte, sind aus meiner Sicht, okay, was ist eigentlich das CO2-Budget? Was sind Kipppunkte und was sind konkret die Auswirkungen von 1,5 und 2 Grad? Und wenn man sich damit beschäftigt hat, wie die im Zusammenhang stehen, wird eigentlich ziemlich schnell klar, okay, wir sind wirklich in einer extremen Notfallsituation. Wir müssen jetzt alles tun, was wir tun können, um ja, unsere Lebensgrundlagen vielleicht noch zu bewahren.
Kannst du einmal kurz erklären, das beschreibst du auch in deinem Buch und ich habe auch gesehen, du hast vor kurzem in der Story geteilt, mit welchem Bild kann man eigentlich so einen Kipppunkt wirklich gut beschreiben, sodass es auch allgemein verständlich ist?
Ja, das gängigste Bild dafür ist tatsächlich irgendwie das Bild einer Kaffeetasse auf einem Tisch. Und indem wir gerade Emissionen immer weiter in die Luft pusten, schieben wir diese Kaffeetasse immer weiter Richtung Rand. Und wenn da erstmal so ein bisschen irgendwie über den Rand rüberragt von der Tasse, ist es gar nicht so schlimm, weil die steht dann noch relativ fest und man schiebt weiter und man schiebt weiter. Und irgendwann kommt dieser Kipppunkt, an dem die Tasse halt runterfällt. Und dann zersplittert sie womöglich. Auf jeden Fall ist der Kaffee raus und man wird diese Tasse einfach nicht wieder zusammensetzen können, wenn sie zersprungen ist. Man wird auch den Kaffee nicht wieder reinmachen können, selbst wenn die Tasse noch heil ist. Und das ist praktisch so ein gutes Bild dafür, was zeigt, okay, diese Veränderung wirkt sich erstmal nicht so wahnsinnig sichtbar aus. Und man hat ganz lange das Gefühl, wieso passt doch? Also wir können doch irgendwie noch ein bisschen weitermachen. Und dann kommt ein Punkt, an dem sehr plötzlich ein irreversibler Prozess ausgelöst wird oder eine irreversible Veränderung, wie es in der Forschung heißt. Das heißt etwas, was nicht zu reparieren ist. Und genau, da sind wir gerade dabei, kräftig zu schieben.
Als wir diese Erkenntnisse dann alle wirklich gekommen sind und du auch sozusagen verstanden hast, was das mit uns heute schon zu tun hat, schreibst du in deinem Buch, du hast erstmal auch ein bisschen getrauert, um das einfach zu verarbeiten. Ich muss auch sagen, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, habe ich auch erstmal einen Tag gebraucht, um das irgendwie, obwohl ich das alles schon wusste, ne, nochmal so zu verarbeiten. Und was ich mich gefragt habe, ist, findest du es als Klimajournalistin auch schwierig, dann manchmal sich jeden Tag wirklich mit dieser Thematik zu beschäftigen und manchmal vielleicht auch frustrieren?
Ja, absolut. Und das ist auch was, worüber ich jetzt mit Journalistinnen auch spreche. Ich gebe mittlerweile so Workshops für Journalistinnen, um halt einmal das große Ganze zu erklären und dann zu gucken, okay, was bedeutet das eigentlich für den journalistischen Alltag? Und da sage ich dann auch oft, dass es wirklich extrem wichtig ist, auch sich mit Kolleginnen darüber auseinanderzusetzen, was das jetzt mit einem macht, sich da ständig mit zu beschäftigen, weil ich sag mal, andere Menschen können das dann mehr von sich wegschieben und müssen sich das nicht jeden Tag geben, aber als Journalistin, die darüber schreiben, müssen wir uns das halt schon relativ viel angucken und sich damit immer wieder zu konfrontieren, so wie du gerade gesagt hast, selbst wenn man das eigentlich schon weiß, ist emotional ziemlich herausfordernd. Und es ist ganz wichtig, da wie gesagt drüber zu sprechen mit anderen, sich darüber auszutauschen. Ich glaube auch, dass es tatsächlich wichtig ist, dem Raum zu geben. Also ich habe eine sehr intensive Phase der emotionalen Auseinandersetzung damit hinter mir die letzten anderthalb, zwei Jahre. Und das war ziemlich hart. Das habe ich auch nicht ohne Hilfe geschafft. Also ich habe mir durchaus auch von Profis Hilfe geholt, um darüber zu reden. Ich konnte mir ehrlich gesagt am Anfang auch gar nicht vorstellen, dass ich da jemals wieder irgendwie ein bisschen emotional stabiler sein kann, weil so eine Therapie kann ja irgendwie die Klimakrise nicht abwenden. Aber ich möchte wirklich jeden und jede ermutigen, sich da dann auch Hilfe zu suchen und sich Leuten anzuvertrauen, sich auch Menschen zu suchen, mit denen man drüber reden kann, weil zum Teil ist das halt auch nicht unbedingt das eigene Umfeld, was vielleicht noch gar nicht so offen dafür ist, sich so intensiv mit der Klimakrise auseinanderzusetzen. Und das ist halt auch sehr isolierend und kann sehr frustrierend sein. Und da kann ich nur dazu ermutigen, sich wirklich irgendwie Klimagruppen anzuschließen, andere Leute zu suchen, die das auch sehen, sich damit beschäftigen. Und das hilft schon sehr, um sich damit nicht so alleine zu fühlen.
Was du auch in dem Buch beschreibst, ist, dass man auch aus diesem Gefühl aktiv werden kann und sollte, wie du das jetzt auch sagst, mit den Klimagruppen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was du ja dann 2020 gemacht hast, mit diesem offenen Brief, den du geschrieben hast an Medienschaffende und an Journalisten und Journalistinnen, mit der Bitte, also ich fand das ganz witzig, wie du das in dem Buch beschrieben hast, so, ich sag jetzt mal Bescheid, damit die das mal ändern, irgendwie. Ja, auch schon so ein bisschen naiv, würde ich das vielleicht bezeichnen, aber auch total, rational überlegt, so, es funktioniert nicht und es sollte jetzt eigentlich mal funktionieren, dass diese Bedrohung der Klimakrise ernst genommen wird. Du wolltest damit eine Debatte anstoßen, um die Probleme auch irgendwie aufzuzeigen. Was ist danach passiert?
Danach ist in den letzten zwei Jahren ist jetzt einiges passiert, aber so nach dem offenen Brief ist ein halbes Jahr lang auch erstmal nichts passiert, was mich total überrascht hat. Also wie du schon sagst, bin ich da ein bisschen naiv rangegangen im Sinne von, ich sag jetzt einfach mal Bescheid, dass die Krise übrigens schlimmer ist, als wir sie abbilden und dass wir uns damit beschäftigen sollten, weil ich praktisch einfach aus einer journalistischen Sicht dachte, okay, also kein Journalist, keine Journalistin stellt die Klimakrise jetzt absichtlich weniger dramatisch dar, als sie ist, so, sondern natürlich haben wir alle irgendwie gewisse Relevanzkriterien und so weiter und so fort. Und wenn man einmal das Ausmaß verstanden hat, dann hat man da halt wirklich einen ganz anderen Blick drauf. Also ein paar Wochen bevor ich diesen offenen Brief geschrieben habe, hätte ich wahrscheinlich selbst die mediale Darstellung der Klimakrise irgendwie noch vehement verteidigt und gesagt, wieso, wir berichten doch jetzt auch schon mehr seit Fridays for Future und so weiter und so fort. Und es gibt halt irgendwie auch noch andere wichtige Themen, das, was ich jetzt auch höre, wenn ich mit Menschen versuche, darüber zu sprechen. Und also es hat sich einiges getan. Ich habe auch vor kurzem jetzt so eine Bilanz nach 2 Jahren veröffentlicht. Es gibt viele neue Angebote, es gibt zum Teil neue Klimateams in den Redaktionen, es gibt Podcasts, Newsletter, es gibt irgendwie Dashboards auf großen Medien, wo so Klimaindikatoren sowohl zur Krise als auch Lösungen dargestellt werden. Es gibt Netzwerke, es gibt mittlerweile Schulungsangebote und so weiter und so fort. Medien haben das aufgegriffen, das Thema auf Journalismuskonferenzen ist das Thema, aber es wird halt immer noch als ein Thema behandelt und nicht als eine Dimension. Und das ist mir und vielen Leuten, die praktisch auch im Netzwerk Klimajournalismus aktiv sind oder auch sich länger schon mit der Darstellung der Klimakrise in den Medien beschäftigen, ganz wichtig, dass die Klimakrise halt auf meistens 2 Arten mit eigentlich fast jedem Thema verknüpft ist. Also einerseits, welchen Einfluss hat dieses Thema auf die Klimakrise und andererseits, welchen Einfluss hat die Klimakrise auf dieses Thema? Und das ist was, was wir im Moment noch nicht mitdenken, obwohl diese Verbindungen da sind.
Dafür haben wir ein kleines Gedankenspiel vorbereitet von Hubert, der mit einer Kordjacke und einem Schnurrbart in der Oldenburger Post sitzt, eine Lokalzeitung, fiktiv natürlich. Mhm. Und jetzt wird in der Innenstadt eine neue Umgehungsstraße gebaut und Hubert soll jetzt darüber berichten. Wie soll er da vorgehen und wieso ist da auch Klima zum Beispiel wichtig?
Das ist ein super Beispiel, praktisch, also einerseits erstmal jedes neue Bauvorhaben sich jetzt der Frage stellen muss, okay, ist das gerade noch vertretbar, ist das nötig? Weil der Bausektor einer oder der größten oder ich glaube sogar der größte ist, was so Emissionen angeht. Wenn dann hier in dem Fall sogar auch noch eine Umgehungsstraße gebaut wird, dann ist das natürlich in dem Sinne erstmal ja ein Stück weit auch fossile Infrastruktur. Jetzt ist es keine Gaspipeline, aber es ist praktisch eine Straße, die dafür sorgt, dass wir weiterhin Straßenverkehr, Individualverkehr fördern. Und dass man sich tatsächlich irgendwie mittlerweile fragen muss, auch beim Neubau von Autobahnen und so weiter und so fort, geht das noch mit unseren Klimazielen zusammen? Und das ist jetzt praktisch schon so die ganz große Metafrage, von wegen sollten wir das überhaupt noch bauen? Aber selbst bei einer Sporthalle, wo man jetzt vielleicht sagen kann, so okay, nee, die sollten wir schon noch bauen, weil die Kinder müssen und sollen Sport machen oder Vereine und so weiter und so fort, wäre dann halt die Frage, okay, wie wird dieses Bauwerk denn gebaut? Also wird das jetzt auf einer komplett grünen Wiese gebaut, im Sinne von, wird da jetzt neue Fläche versiegelt oder ist das irgendwie Fläche, die vorher schon irgendwie genutzt wurde und da wird jetzt was Neues errichtet? Wie wird das gebaut? Wird das irgendwie möglichst nachhaltig gebaut? Wird das so gebaut, dass das jetzt schon klimaneutral dann errichtet wird, weil so Gebäude stehen ja länger als 30 Jahre? Und das heißt, dass die eigentlich heute schon alle möglichen Anforderungen erfüllen müssen, die wir in 20, 30 Jahren erfüllt haben müssen. Und gleichzeitig muss man sich bei allen möglichen Bauten fragen, okay, wenn man die jetzt baut, sind die eigentlich in 10, 20, 30 Jahren überhaupt noch gut nutzbar in der Welt, wie sie dann sein wird?
Findest du auch, dass sich endlich mehr bewegen muss in Sachen Umwelt- und Klimaschutz? Dann mach doch die Energiewende zu deinem Beruf mit einem Job bei den Bürgerwerken. Ich bin Sarah und zusammen mit meinen KollegInnen bei den Bürgerwerken arbeite ich jeden Tag daran, dass die Energiewende in Bürgerhand vorangeht. Als genossenschaftlicher Ökostromversorger liefern die Bürgerwerke Bürgerstrom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft an Menschen in ganz Deutschland. Inzwischen sind wir zu Deutschlands größtem Zusammenschluss von über 50.000 EnergiebürgerInnen und mehr als 100 Mitgliedsgenossenschaften gewachsen. Wenn du Teil dieser Bürgerenergiebewegung werden willst und auch jeden Tag was bewegen willst für Klimaschutz und Energiewende, dann schau doch vorbei auf bürgerwerke.de/jobs.
Da kannst du sehen, in welchem Bereich wir gerade KollegInnen suchen und du kannst dich auf unseren Job-Newsletter eintragen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald bei den Bürgerwerken. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt geht's weiter mit Nachhaltig kritisch.
Das heißt, bei Lokaljournalismus, ich frage jetzt mal so ein bisschen provokant, muss die Klimakrise mitgedacht werden, in welchen Ressorts noch?
Ja, halt eigentlich tatsächlich überall. Also in Workshops nehme ich dann oft auch das Beispiel aus dem Sportressort, was natürlich jetzt erstmal maximal fernliegend gefühlt ist. Aber auch im Sport denken wir jetzt ja mittlerweile zum Beispiel die Dimension von Menschenrechten mit, nachdem wir irgendwann verstanden haben, dass das mit dem Stadionbau in Katar nicht so läuft, wie es laufen sollte. Wir hatten außerdem zum Beispiel die Berichterstattung zu den Olympischen Spielen, wo ganz selbstverständlich mitgedacht wurde, okay, welche Corona-Schutzmaßnahmen gibt es da sowohl für die Sportlerinnen als auch für die Mitarbeiterinnen. Und genauso müsste man praktisch eine Klimabilanz mitdenken. So gibt es irgendwie Konzepte, diese Großevents klimaneutral auszurichten. Aber auch bei den Olympischen Spielen gab es zum Beispiel eine wahnsinnige Hitzewelle, als die Tennisspielerinnen gespielt haben. Und die haben dann darum gebeten, die Spiele zu verschieben, weil die Leute teilweise auf dem Court zusammengebrochen sind. Und wir wissen aus so Handreichungen zum Berichten über Extremwetter von der World Weather Attribution, das ist so eine Wissenschaftszusammenschluss, der untersucht, was haben eigentlich Extremwetter mit der Klimakrise zu tun. Und da gibt es sehr eindeutig die Feststellung, dass praktisch jede einzelne Hitzewelle, die wir heute erleben, sowohl wahrscheinlicher als auch stärker geworden ist durch die globale Erhitzung. Und von daher kann man das ziemlich eindeutig miteinander in Verbindung bringen. Und da sieht man dann auch so die Dimension von, okay, Klimakrise und Gesundheit, auch das ist irgendwie alles, was im Sport zum Beispiel mit reinspielen würde. Genau, und genauso kann man das jetzt durchdeklinieren für Wirtschaft natürlich, für Politik auf jeden Fall, aber selbst für Kunst und Kultur.
Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass JournalistInnen diese Bezüge für ihren Fachbereich herstellen. Oft, und das sagst du auch in deinem Buch, haben sie aber schlicht überhaupt gar nicht die Zeit, weil sie schon in ihrem eigenen Ressort eigentlich so drüber sind. Hast du aus diesem Grund auch das Netzwerk Klimajournalismus mitgegründet? Was macht ihr da eigentlich?
Ja, tatsächlich. Ich gucke da praktisch immer mit so zwei Brillen drauf, im Sinne von, ich muss jetzt gerade oder ich habe mir das jetzt so ein bisschen angezogen, halt schon irgendwie auch alle möglichen Probleme, die ich sehe, zu kritisieren, weil wir da einfach drüber reden müssen. Und gleichzeitig habe ich jetzt auch lange genug als Journalistin gearbeitet, um zu wissen, das ist jetzt halt nicht das Versagen einzelner Journalistinnen, ne? Sondern es ist praktisch strukturell, gibt es viele Gründe dafür, dass wir da stehen, wo wir stehen. Und wenn wir eine Veränderung haben möchten, dann wird die auch nicht darüber geschehen, dass jetzt einzelne Journalistinnen anfangen, irgendwie neben der Arbeit Bücher zu lesen und sich da irgendwie dieses Wissen drauf zu schaffen, sondern für strukturelle Probleme muss es idealerweise auch strukturelle Lösungen geben, im Sinne von, wir müssen Journalistinnen erstmal den Raum und die Zeit geben, sich damit jetzt wirklich intensiver auseinanderzusetzen und auch diese Verbindungen zu sehen, weil zum Teil ja auch Expertinnen in den Bereichen diese Verbindungen noch ausblenden. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das schon überall und Journalistinnen würden das jetzt irgendwie so bewusst oder fahrlässig irgendwie verdrängen, sondern das sind halt irgendwie auch Verbindungen, die wir uns so gesamtgesellschaftlich bewusst machen müssen. Und dafür sind Journalistinnen natürlich entscheidend, weil sie praktisch den öffentlichen Diskurs ja nicht nur abbilden, sondern auch mitprägen. Und von daher irgendwie so pretty complex, aber im Netzwerk versuchen wir halt auch Kolleginnen erstmal die Chance zu geben, sich überhaupt mit anderen zu verknüpfen, weil wir festgestellt haben, eigentlich sitzt in jeder Redaktion einer oder eine, die da ja wahrscheinlich irgendwie zum Teil auch schon seit 30 Jahren sieht, dass Dinge anders laufen müssen. Und denen hilft es schon mal total, überhaupt jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann. Dann ist es natürlich super schwierig. Nicht jeder Journalist kann irgendwie jetzt einfach alle möglichen Expertinnen ständig anrufen und mit denen alle möglichen Gespräche führen. Von daher versuchen wir auch, Also man kann das natürlich theoretisch, aber zeitlich ist es auf jeden Fall begrenzt. Und da versuchen wir einmal so im Monat auch Inputs zu geben, dass Expertinnen bei uns vorbeikommen und kurze Impulsvorträge halten und wir dann Fragen stellen können. Außerdem haben wir AGs, in denen wir zu unterschiedlichen Themen reden. Einerseits irgendwie, ja, welche Formate könnte man entwickeln? Dann investigativ, was ist da eigentlich alles irgendwie aufzubereiten? Wo haben wir da irgendwelche Hebel? Oder wie kann man auch Veränderungen in den Redaktionen vorwärts bringen?
Du hattest ja 2020 so einen, ich nenne es jetzt mal deinen persönlichen Kipppunkt auch, wo du gemerkt hast, oh, hier läuft einiges falsch. Versucht ihr mit der Arbeit auch diesen Aha-Moment bei anderen Journalisten und Journalistinnen auszulösen? Und geht das eigentlich überhaupt, wenn du, wie du auch selbst beschreibst, eigentlich 10 Jahre dafür gebraucht hast?
Ja, also doch, das versuchen wir auf jeden Fall. Wir haben ja eine Charta für guten Klimajournalismus formuliert, mit der wir halt eine Debatte auch vorantreiben wollen, hat so mäßig geklappt, oder auch erstmal so ein Selbstverständnis formulieren, was, glaube ich, schon für Leute, die sich damit jetzt nicht beschäftigt haben, vergleichsweise radikal anmutet. Das war aber auch eine bewusste Entscheidung, weil wir dachten, ja klar, wir können jetzt irgendwie so ein bisschen was Handwerkliches aufschreiben, was dann alle irgendwie guten Gewissens unterschreiben können und sagen können, ja, stimmt, ist alles wichtig, machen wir aber eh schon. Und das ist eine gute Frage, ob das geht. Auch mit der habe ich mich beschäftigt, ziemlich intensiv, und habe tatsächlich versucht, in meinem Buch auch all das zu berücksichtigen, was ich so aus Gesprächen mit Expertinnen, Psychologinnen und so weiter und so fort mitgenommen habe, was eigentlich es braucht, um das Ausmaß der Katastrophe zu erkennen und auch an sich ranzulassen. Und das praktisch steht nicht explizit im Buch, aber wenn man sich den Aufbau anguckt, dann ist da zunächst erstmal im ersten Kapitel eine kurze Zusammenfassung dieses Bigger Pictures, was ich am Anfang beschrieben habe. Ne? Was ist dann CO2-Budget, was sind Kipppunkte, was sind die Auswirkungen von 1,5 und 2 Grad? Und das jetzt ohne große Zahlen einfach mal in Zusammenhang gesetzt, weil meistens hat man ja sogar von diesen einzelnen Elementen schon gehört, traut sich aber selbst nicht so richtig eine Beurteilung zu, wie hängt dann das jetzt zusammen, was davon ist, wie wichtig, sind die Kipppunkte jetzt eher so ein theoretisches Konzept oder keine Ahnung. Und wenn man das erstmal in einen Zusammenhang setzt, dann setzt dann relativ schnell, glaube ich, der Punkt ein, dass man denkt so, hä? Also wenn das wirklich so ist, dann hätte ich doch dann davon gehört, also so wie er vorhin schon gesagt hat, ne? Und daraufhin erkläre ich halt, warum er nicht davon gehört hat. Auch das hatte ich vorhin schon kurz gesagt. Also einerseits Lobby-Narrative, andererseits psychologische Mechanismen, die tatsächlich unser Hirn davon abhalten, das klar zu sehen, weil die uns auch schützen möchten. Und drittens halt die mangelnde Darstellung, Repräsentanz der Krise, des Ausmaßes in den Medien. Und wenn man das gelesen hat, fragt man sich, glaube ich, auch so, okay, verdammt, das klingt jetzt relativ plausibel. Wie kann denn das sein? Irgendwie, okay, die Autorin ist so 33, mittlerweile 34. Okay, wenn die das so sehr betrifft, was hat dann das mit mir zu tun? Und dann versuche ich das so ein bisschen ranzuholen und erkläre auch praktisch meinen Weg der Bewusstwerdung, um auch transparent zu machen, so Leute, die sich für das Klima interessieren, sind halt nicht so wie Ökos vom Himmel gefallen, sondern dem geht halt ein Bewusstwerdungsprozess voraus. Und das in meiner Hoffnung schafft auch Brücken, damit Menschen darüber nachdenken, okay, wie ist das eigentlich bei mir? Habe ich mich damit irgendwie schon auseinandergesetzt und sollte ich das vielleicht noch mehr tun? Und wenn man dann so den Moment hat, so, oh, okay, das hat jetzt ja tatsächlich auch was mit mir zu tun, dann möchte man natürlich wissen, was sind Lösungen? Und daraufhin wieder, also erkläre ich erstmal, was Scheinlösungen sind, weil man dann natürlich ganz schnell Lösungen möchte, im Sinne von, ah ja, ich habe doch mal gehört, irgendwie Atomenergie wäre super und hier so, wir können doch CO2 wieder aus der Luft ziehen und meint die FDP nicht immer, Digitalisierung wird uns retten? Und dann erkläre ich, warum das leider nicht funktioniert. Und das ist natürlich irgendwie auch super deprimierend. Aber wenn man sich das klar macht, wird das, was ich danach aufzeige, und zwar, dass dieser riesige strukturelle Wandel, den wir sehen müssen, innerhalb dieses Jahrzehnts global, das klingt natürlich erstmal völlig absurd, ne? Warum sollten wir global eine Revolution erleben? Und das wird erst plausibel, wenn man vorher verstanden hat, wie akut die Situation ist und warum uns einzelne Maßnahmen nicht retten werden. Und das sind irgendwie so einzelne Punkte, wo, wenn man immer nur Einzelinformationen dazu bekommt, unser Hirn immer noch dazu tendiert, das ab und zu verdrängen. Und wichtig hinten ist dann auch nochmal dieses, was kann eigentlich jede und jeder Einzelne tun? Weil wenn man all das erstmal so ein bisschen in sich irgendwie aufnimmt und dem Raum gibt, hat man natürlich ganz schnell das Bedürfnis, auch irgendwas zu tun, um diese Spannung, die dann in einem entsteht, auch loszuwerden. Und von daher zeigt dann nochmal auf, okay, nein, jeder und jede Einzelne ist tatsächlich extrem wichtig dafür, dass wir diese Wende eventuell noch hinkriegen, auch wenn man sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Und zeigt nochmal, okay, es geht jetzt wirklich auch nicht mehr darum, als Konsument oder Konsumentin sich irgendwie zwischen Supermarktregalen aufzureiben, obwohl auch das extrem wichtig ist und wir alle in ganz schneller Zeit anders leben werden müssen. Aber das Wesentliche ist eigentlich, dass wir als Bürgerinnen alle strukturelle Hebel haben und dass wir auch irgendwie selbst Multiplikatorinnen sein können, um echte Veränderungen anzuschieben. Und von daher ist es auch ziemlich komplex, das irgendwie, glaube ich, zu verstehen. Und es braucht dann, glaube ich, schon auch sowas wie ein Buch oder eine Dokumentation oder zum Beispiel ein Workshop, wo man die Sachen auch mit anderen durchlebt und teilt, um diese einzelnen Elemente nicht wieder wegzuschieben und nicht wieder zu verdrängen.
Du hast das jetzt so als Prozess des Bewusstwerdens beschrieben. Wir fragen uns oft, wo liegt die Balance zwischen, wir können das noch schaffen und es sieht verdammt schlecht aus. Also wie erreicht man die Leute am besten oder ist das irgendwie irgendwas dazwischen?
Auch das ist irgendwie eine gute Frage. Und ich glaube, dass dazu auch viele Missverständnisse unterwegs sind, also gerade irgendwie in Bezug auf positive Klimakommunikation, was so ein bisschen auch das Motto von vielen Wissenschaftlern in den vergangenen Jahren waren, weil sie irgendwie festgestellt haben, okay, Katastrophe funktioniert nicht, jetzt betonen wir halt die Lösung, aber ich glaube tatsächlich, dass es eine Mischung aus all dem braucht. Also in meinen Workshops versuche ich immer zu erklären, dass ein guter Beitrag, der es schafft, diese Verdrängungsmechanismen unseres Hirns auch zu überwinden, eigentlich drei Elemente braucht. Und das erste ist, wie akut ist die Krise eigentlich schon jetzt? Das zweite ist, wie wird unsere Welt aussehen, wenn wir weitermachen wie jetzt und nichts tun? Und wie könnte das Ganze aber auch aussehen, wenn wir jetzt wirklich aktiv werden? Und das klingt jetzt ziemlich viel für einen einzelnen Beitrag, aber ich habe da durchaus auch Beispiele, wie man das in 2 Minuten unterbringen kann. Und auch dieses, wie akut ist die Krise jetzt, kann zum Beispiel einfach ein Satz sein, wo man Dinge, die man sicherlich mitbekommt, aber dann auch gerne im Alltag wieder verdrängt, wie wir sehen da draußen, dass immer mehr Bäume absterben. Wir haben im Sommer gesehen, dass die Seen austrocknen und wir irgendwie weniger Ernten haben oder sowas. Und alleine damit holt man das praktisch nochmal als so eine Art Bigger Picture ran und nicht als so Einzelnaturereignisse, Katastrophen, die wir eh nicht beeinflussen können, sondern praktisch macht klar, das ist eine Krise. Und dann, wenn man aufzeigt, okay, und so schlimm kann es werden und so könnte es aber auch sein, schafft man halt wieder dieses Gesamtbild, in dem diese positive Zukunft und diese Veränderung aus meiner Sicht erst plausibel wird. Wenn du praktisch nur sagst, okay, so schlimm ist es und so schlimm wird es werden, dann wird diese Person vielleicht nie wieder einen Klimaartikel anklicken, weil sie sich einfach machtlos fühlt und sich sagt, naja gut, okay, der Drops ist eh gelutscht, was soll man machen? Wenn man nur sagt, irgendwie so ist es und so toll kann es werden, dann denkt man, ja, okay, es klingt halt ein bisschen unrealistisch. Also das hatte ich immer so mit Verkehrswende, Agrarwende, Energiewende. Ja, klingt voll toll, ich würde mich voll freuen, wenn wir das bis zu meiner Rente geschafft haben. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, so in der Welt, in der wir leben. Heute weiß ich, dass wir das innerhalb der nächsten 8 Jahre zum Großteil schaffen müssen, wenn ich sowas wie einen Ruhestand erleben möchte. Und wenn man praktisch nur das Negative hat, also ganz Katastrophenszenario und so toll kann es irgendwie werden, da dem irgendwie eine Utopie oder ja, eine reale Utopie entgegenstellt, dann denkt man irgendwie immer noch so, ja, okay, klingt halt beides ziemlich extrem, so ist es ja irgendwie heute noch nicht, warum sollte das passieren? Und von daher würde ich immer sagen, es geht um eine Mischung und auch darum, Dinge einfach möglichst klar und präzise zu formulieren.
Wir haben auch über die Balance vorhin bei der Berichterstattung geredet. Was uns oft vorgeworfen wurde, ist, wir sind manchmal zu negativ, deswegen haben wir jetzt in der 3. Staffel des Podcasts quasi eine Frage am Ende eingebaut und die lautet, was macht dir aktuell Hoffnung? Und das würde ich gerne an dich weitergeben.
Was mir Hoffnung macht, und das ist tatsächlich irgendwie das Wunderschöne, seitdem ich mich mit der Klimakrise intensiv beschäftige, sind die Menschen, die es schaffen, das auch ein Stück weit emotional an sich ranzulassen, weil die wirklich oft aktiv werden. Und im Moment darf ich ganz viele von diesen Menschen überall kennenlernen. Und das ist wirklich, also wirklich tatsächlich mit nichts zu vergleichen, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass Menschen, wenn sie das Ausmaß der Krise sehen, absolut solidarisch miteinander sind, dass sie ihr eigenes Ego hinten anstellen und eigentlich alle sofort auch ein großes Vertrauen zueinander haben und sich darüber austauschen, okay, was machst du, was mache ich, was haben wir gelernt, was können wir vielleicht zusammen machen, um diese Katastrophe noch abzuwenden und ja, gut miteinander zu leben. Und das ist was, was ich vorher nicht für möglich gehalten habe. Und das macht mir extrem viel Mut, dass ja, selbst bei den ganzen Katastrophen, die wir jetzt auch schon nicht mehr abwenden werden können, wir vielleicht zu einem solidarischen Miteinander kommen und dass das irgendwie ja, auch viele Menschen noch mobilisieren wird und dass wirklich diese sozialen Kipppunkte auch möglich sind, weil ich immer wieder merke, okay, es gibt, glaube ich, schon bei ganz vielen so ein diffuses emotionales Bewusstsein um die Krise. Aber ihnen fehlen zum Teil Informationen, um das jetzt wirklich zusammenzusetzen und um auch so die einzelnen Verdrängungsmechanismen überwinden zu können. Oder es gibt andere Menschen, die ich jetzt so kennenlerne, die praktisch schon irgendwie so ein emotionales Wissen um die Krise haben, aber vielleicht noch nicht selbst schaffen, aktiv zu werden und was zu machen, weil das irgendwie eine zu große Hürde ist. Und gleichzeitig merke ich, dass die sofort dabei wären, wenn es wirklich so einen größeren gesellschaftlichen Ruck geben würde, hin zu einer wirklich radikalen, aber notwendigen Veränderung. Und ja, das macht mir extrem viel Mut und das ist auch super schön, das zu erleben. Und auch deswegen kann ich total empfehlen, sich mit anderen Leuten in dem Bereich zusammenzutun, weil das extrem bereichernd ist.
Ja, vielen Dank einfach für deine Arbeit und für deine Zeit. Ich glaube, wir haben für uns sehr viel mitgenommen heute und bin mir sicher, unsere HörerInnen werden das auch.
Ich danke euch auch für eure Arbeit und das Community-Building, das ist wirklich extrem wichtig. Von daher, war sehr schön bei euch zu sein.
So, also ich fand es eine wirklich spannende Folge.
Unser Anliegen mit dem Podcast ist natürlich auch, dass ihr auch was mitnehmt. Wir hoffen, dass das durch das Gespräch auch an irgendeiner Stelle passiert ist. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Gerne könnt ihr da auch auf Abonnieren klicken und den Podcast weiterempfehlen. Und ja, bis dahin macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Dein Podcast-Label aus Berlin. Podlabel.